my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstands.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am 3. September 2020, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Kampfjet-Referendum Ende September in der Schweiz. Lachs versus Erdbeeren. Fluss jagst 5 Jahre nach der Katastrophe. Doch zunächst zu den Nachrichten. Veranstaltungsbranche in der Corona-Krise. Das Bündnis Alarmstufe Rot demonstrierte am Mittwoch in Stuttgart gegen die drohende Insolvenzwelle. Rund 300 Künstler wiesen die Politik auf die ihrer Meinung nach zu geringen Hilfsangebote für ihre Branche hin. Seit März gibt es praktisch ein Veranstaltungsverbot. Messebauer, Veranstaltungstechniker, Eventagenturen und Musiker. Viele von ihnen beklagen Umsatzeinbußen von bis zu 100%. Da das Land das Verbot von Großveranstaltungen nochmals bis Ende des Jahres ausgeweitet hat, ist die Lage mehr als ernst. Online-Angebote wie Livestreams erhöhen zwar kurzfristig die Sichtbarkeit der Kultur- und Kreativbranche, seien aber selten kostendeckend. Alarmstufe Rot kritisiert, dass bisherige Hilfen wie Kurzarbeiterregelungen zu unflexibel, Kreditprogrammlaufzeiten zu kurz und Überbrückungsprogramme massiv überreguliert seien. Der Landtagsabgeordnete Klaus Pahl, CDU, hielt demgegenüber, dass Deutschland bei den Corona-Hilfen weltweit Spitze sei und vielfach die Informationen für ihre Nutzung einfach nur fehlten. 2021 hat Wasser. Was dem Land fehlt, hat der Untergrund von Stuttgart. Wasser. Der Tunnel nach Obertürkheim läuft damit voll. Wegen des starken Wasserandrangs kam der Bau bei diesem Tunnel zum Erliegen. Nun sind die Arbeiten mit neuen Verfahren wieder aufgenommen worden. Die Kosten sind jetzt 28 Millionen Euro höher. Wild, wild Südwest. Die Zahl der kleinen Waffenscheine wächst in Baden-Württemberg. Die Menschen decken sich mit Schreckschuss, Reizstoff und Signalwaffen ein. In den ersten 8 Monaten stieg die Zahl der Bürger mit dem kleinen Waffenschein um 3% auf 91.352 Menschen. Benutzt werden dürfen die Waffen des kleinen Waffenscheins nur bei Notwehr oder Notstand. Die Schweiz möchte neue Kampfjets kaufen. Das heißt nicht die Schweiz, sondern halt eben bestimmte Kräfte in der Schweiz, in der Regierung. Und es gibt natürlich auch eine Gruppe in der Schweiz, die Gruppe Schweiz ohne Armee, die ist selbstverständlich da etwas kritischer bzw. ablehnend eingestellt. Da gibt es eine Initiative, das heißt in der Schweiz eine Volksabstimmung darüber, ob ja diese Kampfjets gekauft werden sollen. Und ich frage mich natürlich immer wieder, warum das die kleine Schweiz so viele Kampfjets braucht. Natürlich, Deutschland will momentan auch modernisieren und ist auch gerade dabei, Kampfjets sich zuzulegen. Ich bin zumindest jetzt verbunden mit Levin Lambert von der Gruppe Schweiz ohne Armee, kurz XOR genannt. Hallo erstmal.
Ja, hallo.
Habe ich das in so einem Wesentlichen zusammengefasst, was bei euch in der Schweiz momentan abgeht?
Völlig, das trifft auf den Punkt. Vielleicht eine kleine Korrektur. Es ist ja keine Initiative, keine Volksinitiative, sondern ein Referendum, das wir ergriffen haben. Also das Parlament hat beschlossen, neue Kampfflugzeuge zu kaufen. Wir haben dagegen das Referendum ergriffen. Und jetzt gibt es eine Volksabstimmung.
Wo steht er denn jetzt da gerade momentan? Ich weiß, dass man in der Schweiz da normalerweise Unterschriften sammelt und dann kann man dieses Referendum da irgendwie durchdrücken.
Genau, also die Unterschriften sind schon lange gesammelt, da war noch Corona, eine Corona-Pause, aber die wurden schon lange eingereicht. Und jetzt am 27. September, also in weniger als 30 Tagen, stimmen wir ab und fällen einen Entscheid über die Beschaffung von diesen neuen Kampfflugzeugen.
Gab es bei Corona ein bisschen Schwierigkeiten, die Unterschriften zu sammeln, oder hattet ihr da weniger Probleme? Weil in der Schweiz ist natürlich das Unterschriftensammeln irgendwie eingeübt.
Es war schon ein bisschen problematisch, aber zum Glück haben wir den Großteil der Unterschriften schon vor dem Ausbruch der Pandemie gesammelt, also Anfang Jahr, weshalb es dann eigentlich kein Problem, kein größeres Problem war. Aber jetzt im Abstimmungskampf ist natürlich schon klar, Flyern auf der Straße oder Veranstaltungen sind sicher etwas schwieriger durchzuführen als ohne Corona.
Trotzdem, ich meine, ihr habt auch schon einige Ergebnisse, beziehungsweise es gibt ja Umfragen. Wie ist denn momentan so die Stimmung? Wird das Referendum durchkommen oder werden eher die Kampfjets hier, beziehungsweise werden eher die Kampfjets angeschafft werden?
Also die ersten Umfragen waren eigentlich eher positiv für uns. Jetzt langsam wird schon der Gegenwind sehr sichtbar. Also es gibt aktuell, heute ist wieder eine Umfrage herausgekommen, 58% Ja zu 40% Nein. Es ist jetzt nicht vollkommen deutlich, aber es hat, das Ja-Lager hat schon einen Vorsprung, obwohl wir sicher noch nicht aufgegeben haben. Eben, es geht noch ungefähr einen Monat bis zur Abstimmung, da kann viel passieren. Bei Volksabstimmungen in der Schweiz in einem Monat. Von dem her, die Stimmung kann auch noch kippen.
Das heißt, momentan werden Plakate geklebt bzw. Fahnen rausgehängt oder Veranstaltungen durchgeführt. Was läuft da momentan? Das heißt, auf welchen Wegen versucht ihr das Ergebnis zu beeinflussen?
Also es gibt natürlich mehrere Optionen. Eben, wir verteilen Flyer auf der Straße, aber auch in Briefkästen. Wir bieten verschiedene Materialien an, die man bestellen kann. Pins, Fahnen, Tragtaschen und so weiter. Wir machen eben Veranstaltungen, genau. Wir versuchen in den Medien präsent zu sein, auch kritische Artikel einzufädeln. Also da gibt es ganz viele verschiedene Optionen, was man machen kann in einem solchen Abstimmungskampf.
Ich habe es vorhin schon versucht zu erwähnen, beziehungsweise eingebracht. In Deutschland werden ja auch Kampfjets, ist man dabei, Kampfjets zu kaufen. Hier höre ich etwas weniger, das heißt etwas weniger Aktivität. Hat das Ausland da irgendeinen Einfluss darauf? Das heißt, wie man sich im Ausland verhält? Ich denke da auch zum Teil an Österreich, die ja auch sich eben militärisch etwas abgespeckt verhalten wollen. Allerdings in Deutschland, wie gesagt, werden jetzt wohl neue Kampfjets, werden sich neue Kampfjets zulegen.
Ja, also das Ausland ist in der Schweizer Debatte immer wieder ein Thema. Was machen eigentlich andere Länder? Und ein vergleichbares Land zur Schweiz ist natürlich Österreich. Und Österreich hat nur 15 Kampfflugzeuge, nicht 30 bis 40, wie aktuell in der Schweiz zur Debatte stehen. Also das ist sicher eine Möglichkeit und wir verwenden Österreich gerne als Vorbild bei unserem Abstimmungskampf, wie man es eben billiger machen kann. Bei Deutschland muss man natürlich sagen, Deutschland und die Schweiz sind nicht wirklich gut vergleichbar. Deutschland hat auch Auslandeinsätze mit Soldaten, das hat die Schweiz ja gar nicht. Das ist ein großer Unterschied. Nichtsdestotrotz ist natürlich schon, also von den Befürwortern neuer Kampfflugzeuge werden natürlich gerne Länder genannt, die über große Kampfflugzeugflotten verfügen, wie Deutschland, wie Frankreich, wie Großbritannien. Und wir versuchen dann dagegen zu halten mit vergleichbaren Ländern zur Schweiz. Bezüglich Widerstand, das ist natürlich schon in der Schweiz einzigartig mit diesem Referendums- und Initiativrecht, ist es natürlich für antimilitaristische Kreise sehr viel einfacher, um Widerstand zu leisten gegen Militärprojekte. Das ist in Österreich oder in Deutschland ja sehr schwierig möglich. Nichtsdestotrotz, also wir kennen schon auch Friedensaktivisten, Friedensorganisationen in diesen Ländern, die gute Arbeit leisten und versuchen, solche Käufe zu verhindern.
Gibt es da irgendwie gegen diesen Kauf Alternativen? Das heißt, wenn man jetzt diesen Kauf ablehnt, sprich eure Initiative zustimmt, was wären dann die Alternativen? Das heißt, was kann man machen in der Schweiz?
Also wir sagen immer, Luftpolizeidienst ist etwas Sinnvolles, so wie es eine Verkehrspolizei am Boden braucht, braucht es auch einen Luftpolizeidienst in der Luft. Aber dafür brauchen wir keine Hochleistungskampfjets, die im die theoretisch Atombomben nach Moskau tragen könnten, sondern wir brauchen leichte Flieger, die eben diesen Luftpolizeidienst sicherstellen können. Die sind auch viel billiger, wir bräuchten viel weniger, und das wäre eigentlich für die Schweiz, für ein so kleines Land, würde das genügen.
Das heißt, am 27. September wird es zumindest spannend. Momentan sind die Befürworter für den Kauf von Kampfjets vorne. Allerdings, da kann sich noch laut Levin Lampert von der XOA, der Gruppe Schweiz ohne Armee, noch viel ändern. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank für den Anruf.
Die Erdbeerzeit ist im Grunde genommen schon vorbei, aber ich habe hier in dieser Zeit gerade mich noch mit einem Erdbeerprojekt zu beschäftigen, weil es geht um Erdbeeren, es geht um Lachs und es geht um Wasser. Und es geht nicht darum, dass einem das Wasser im Munde zusammenläuft, sondern ganz einfach, wie die Erdbeeren dem Lachs das Wasser im Prinzip abgraben. Ich bin jetzt verbunden mit Agnes Wilke und die ist Mitarbeiterin hier beim AK Wasser. Und da sage ich erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, moin. Vielen Dank.
Ja, Wasser, das heißt, wir haben Anbau von Pflanzen und das ist meistens ziemlich wasserintensiv, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das Wasser jetzt immer knapper und knapper wird. Es regnet einfach nicht mehr so viel wie früher und deshalb gibt es eine gewisse Konkurrenz. Und in der Elz zumindest, da soll auch das wiederkommen. Das heißt, nicht das wiederkommen, sondern die Lachse sollen wiederkommen. Und jetzt gibt es einfach gewisse Konkurrenz zwischen dem Erdbeeranbau und den Lachsen. Aber mit was hat es eigentlich jetzt ganz genau auf sich mit diesem Erdbeerprojekt?
Also hierbei geht es einfach darum, mehrere Interessen unter einen Hut zu kriegen. Und zwar wollen wir versuchen, sowohl die Landwirte als auch die Elz als Gewässer für Lachs, aber auch allgemein für Langdistanzfische zu stärken. Und dann aber auch geht es um die Trinkwasserversorgung, dass die auf jeden Fall nachhaltig gesichert ist.
Genau. Warum hat man sich eigentlich diese Erdbeeren besonders herausgegriffen? Sind die besonders wasserintensiv?
Genau, die Erdbeere gehört zu den Sonderkulturen. In der Landwirtschaft versteht man darunter, dass sie besonders arbeitsintensiv sind, zeitaufwendig und darunter fällt dann halt auch besonders wasserintensiv. Bedeutet also auch, dass, oder unter anderem beschäftigen wir uns auch damit jetzt, weil es hier regional sehr viel angebaut wird in der Region der Elz und genau, ja.
Wäre da nicht auch zum Beispiel Spargelanbau oder andere Früchte betroffen oder ist es ganz einfach nur auf die Elz bezogen mit den Erdbeeren?
Genau, das ist jetzt ein ziemlich spezifisches Projekt, bezogen auf die Elz und den Anbau der Sonderkulturen dort. Die Landwirte haben sich dort darauf spezialisiert. Aber generell wollen wir mit dieser Kampagne ein Beispiel setzen, deutschlandweit, dass bei den Sonderkulturen, aber auch bei allgemein in der Landwirtschaft sorgfältiger mit dem Wasser geplant wird und dann auch umgegangen wird.
Wasser ist irgendwie da oder halt eben nicht. Das heißt, was wollt ihr jetzt mit diesem Projekt unbedingt bewirken? Dadurch, dass ihr dieses Projekt macht, wird ja nicht mehr geregnet, aber es wird vielleicht anders bewässert oder anders angebaut. Was ist eigentlich sozusagen eure Hauptzielrichtung? Was soll das Ganze bewirken?
Es soll ein Umdenken stattfinden, ein Umdenken in vielen verschiedenen oder für viele verschiedene Akteure. Dazu gehören auch die Landwirte, aber nicht nur. Sie haben nicht alleine den schwarzen Peter, wenn es darum geht, Wasser zu sparen. Es geht auch ein Umdenken bei den Verbrauchern zu erzielen. Dort geht es um Trinkwasser, aber auch vor allen Dingen beim Kauf von regionalen Produkten. Wir hoffen auch, dass wir die Händler erreichen und ja die Finger davon lassen, sozusagen regionale Behauptungen von Lebensmitteln zu machen, die eigentlich gar nicht regional sind. Und genau, ja.
Die Erdbeeren sind jetzt hier in Baden oder werden an der Elz entlang angebaut. Was kann man da eigentlich konkret tun, dass man sorgfältiger mit dem Wasser umgeht? Sprich, dass man nicht irgendwie mit der Gießkanne, wie es so schön heißt, spritzt, sondern punktgenau oder anders ausgedrückt, wie kann man da Wasser sparen, wenn man an der Elst entlang Erdbeeren anbaut?
Also tatsächlich ist es so, dass die Landwirte in der Region der Elst hauptsächlich schon Tröpfchenbewässerung benutzen. Das ist das gezielte Nutzen von Wasser tatsächlich. Aber es geht halt noch besser. Es ist nicht mehr der modernste Stand der Technik. Was noch weiter geht, ist halt Tensiometer zu benutzen, um dann zu analysieren, wann und wie viel Wasser die Pflanzen nutzen. Damit wird also die Bodenfeuchte gemessen. Und damit kann man also noch gezielter agieren. Aber das benötigt natürlich dann auch Investitionskosten.
Jetzt wurde vorhin gesagt, dass man vor allen Dingen regionale Produkte kaufen soll. Was wäre denn der Vorteil von solchen regionalen Produkten? Man könnte ja auch argumentieren, ich kaufe meine Erdbeeren vielleicht aus einer, sagen wir mal, günstigeren Anbauszone, wo es noch mehr Regen gibt, wo die Erdbeeren gut wachsen. Und wir machen einfach, statt sie hier in Deutschland anzubauen, ganz einfach etwas Transport hin und her. Das ist weniger umweltschädlich, als wenn sie hier in Deutschland angebaut wird.
Ich würde sagen, der Geschmack macht auch einen großen Unterschied, denn sobald eine Erdbeere einen längeren Transportweg auf sich nehmen muss, hat das zu bedeuten, dass die Erdbeere auch in diese Richtung gezüchtet wird. Normalerweise sind Erdbeeren nämlich sehr empfindlich. Es kann aber Erdbeersorten geben, die dann daraufhin gezüchtet werden, besonders fest zu sein und gut auszusehen, auch nach mehrtägigem Transport. Dafür geht aber der Geschmack verloren. Das heißt, wenn ich in eine regionale Erdbeere reinbeiße, die vielleicht gerade am Tag geerntet worden ist, schmeckt diese wesentlich besser als eine Erdbeere, die einen langen Transportweg hinter sich hat.
Nun, das wird der Verbraucher unter Umständen honorieren, aber er muss erstmal mitkriegen, wie es ja vorhin schon gesagt worden ist, dass es tatsächlich eine regionale und auch eine gute regionale Erdbeere ist. Gibt es da irgendwelche Labels, die eben hier die Bauern auszeichnen nach dem Muster, ich verbrauche wenig Wasser aus der Elst, beziehungsweise ich baue hier eine Erdbeersorte an, die gut schmeckt, wobei das gute Schmecken ja wohl auch bald zu spüren ist, zumindest auf der Zunge.
Leider gibt es so ein Label noch nicht, da sind wir aber dran, dass sowas auf jeden Fall durchgesetzt wird. Vor allen Dingen ist das Problem, dass die Bezeichnung regional auch rechtlich nicht geschützt ist, gar nicht definiert ist und daher, selbst wenn die Landwirte da in der Elz sagen würden, wir haben hier besonders regionale Produkte, dass deren Argument quasi weggenommen wird von anderen Landwirten, die das zu Unrecht benutzen. Unser Ziel ist also, so ein Label zu entwickeln, damit die Verbraucher dann aufgeklärt sind und dadurch dann das Wissen haben.
Wie entwickelt ihr so ein Label? Wo muss man da ansetzen? Das heißt, ich kann ja einfach hingehen und kann so ein Label praktisch in die Welt setzen, oder nicht?
Also erstmal geht es darum, auf jeden Fall viele, viele mit sich zu ziehen, dass alle an einem Strang ziehen. Wir reden mit Politik, mit den Landwirten selbst, mit der Wasserversorgung und versuchen so dann nicht nur durch ein Label, sondern auch durch allgemein Wissensverbreitung dahin zu kommen.
Nun möchte ich mich einem anderen Thema widmen. Wir hatten ja Erdbeerprojekt, aber es gibt ja noch dieses Lachsprojekt praktisch in der Elst drin. Kann man den Lachs irgendwie anders fördern? Wenn man das Wasser aus der Elst rausnimmt, dann ist der Lachs ja praktisch auf dem Trockenen und kann da nicht mehr schwimmen. Und Die Eier, die eben da geleicht worden sind, die haben es auch trocken. Aber gäbe es noch andere Möglichkeiten, dass man zum Beispiel die Elst hier temporär aufstaut und dann praktisch einen Lachs von Staustufe zu Staustufe hüpft oder sonst irgendwie was Positives passiert?
Also Ziel ist eigentlich, natürliche Habitat zu schaffen. Dementsprechend gab es auch in der Elst Renaturierungsprojekte, die an sich sehr erfolgreich waren, aber durch die mehr und mehr große Wasserentnahmemengen nicht mehr so erfolgreich sind, wie sie sein könnten. Ziel ist es also, dass wir natürlich eine Durchgängigkeit schaffen der Elz, wo dann also auch der Lachs und andere Wanderfische durchkommen. Und Stauanlagen wären dabei eine nicht sehr natürliche Lösung.
Die Elst selbst, da wurden ja schon einige Lachse ausgesetzt. Wie ist denn der heutige Stand der Lachsbesetzung in der Elst? Kommen die Lachse wieder oder schaffen Sie es ganz einfach nicht?
Es wurden, tatsächlich kann ich die Frage nicht richtig beantworten. Ich glaube nicht, dass in der Elz regelmäßig Lachse gefunden werden. Ja, kann ich leider nicht beantworten gerade.
Und liegt das vor allen Dingen an der Elz beziehungsweise an der Vorelz, denn die müssen ja erstmal den Rhein praktisch hochkommen.
Genau.
Und da gibt es ja auch genügend Probleme, die noch nicht so richtig so ganz gelöst sind.
Ja, also der Rhein allgemein, also ja der Lachs wiederkommen, ist auch bis jetzt so semi-erfolgreich und die Elz gehört da dazu zum Lachsprogramm. Dementsprechend ist das ein Kleinprojekt von vielen Projekten, wo es dann darum geht, die Lachswiederansiedlung und die Durchgängigkeit der Flüsse zu erreichen.
Im August 2015 floss auf dem Fluss Jagst eine Giftbrühe Richtung Meer. Und das ist jetzt fast 5 Jahre her, beziehungsweise nicht fast 5 Jahre her, sondern ein bisschen länger. Und ich möchte mich einfach kundig machen, was jetzt mit der Jagst los ist, beziehungsweise was damals los war. Und ich frage hier Bruno Fischer vom NABU. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, hallo.
Also das Fischunglück, beziehungsweise das Unglück in der Jagst, das ist ja jetzt schon fast, ist ein bisschen mehr als 5 Jahre her. Da erinnert man sich nicht mehr so ganz genau dran. Aber was denn damals passiert, als die Jagst praktisch umgekippt ist?
Ja, im August 2015 gab es eben diesen Mühlenbrand an einem Samstagabend und in dieser Mühle, die direkt an der Jagst liegt, wurden größere Mengen von Ammonium, von Kunstdünger gelagert und dieser Kunstdünger ist dann eben bei den Löscharbeiten über das Löschwascher in die Jagst reingekommen und durch das Ammoniumnitrat, das dadurch in den Fluss gekommen ist, wurden eben die Fische hier alle auf einem Lauf von circa 30 bis 40 Kilometer wurden die alle getötet, weil das Ammoniumnitrat dem Wasser den Sauerstoff entzieht und die Fische sind dann eigentlich alle erstickt.
Das heißt, Kunstdünger ist praktisch gefährlich, wenn es in so großer Menge ins Wasser gelangt.
Genau, der Kunstdünger wurde also durch das Löschwasser, durch diese großen Mengen Löschwasser gelöst und ist dann trotz eines Rückhaltebeckens, das da vorhanden war, in die Jagst geflossen. Es sind also größere Mengen Löschwasser in die Jagst geflossen und wenn der Ammoniumnitrat so hoch ist, also man hat das damals gemessen und das war also, glaube ich, die 200-fache Dosis, die tödlich für Fische ist.
Jetzt sind ein paar Jahre vergangen. Das heißt, hat man schon irgendwie festgestellt, woran das gelegen ist, dass dieses Unglück passieren konnte? Sie haben ja schon gesagt, dass man normalerweise hier irgendwelche Rückhaltebecken hat, irgendwelche Sicherungen, dass eben sowas nicht passieren kann, dass keine giftigen Stoffe einfach bei einem Unglück ins Wasser gelangen können.
Ja, also da haben wohl mehrere Faktoren eine Rolle gespielt. Es waren Rückhaltebecken da. Das Rückhaltebecken hat nur zum Teil funktioniert. Der Auslauf des Rückhaltebeckens war wohl nicht genügend gesichert, beziehungsweise das Sicherungskissen, das von der Feuerwehr in dieser Nacht dann in diesem Abflussrohr angebracht wurde, hat nicht gehalten. Und das heißt, da kamen wohl mehrere Faktoren zusammen, warum dann doch so viel Wasser noch in die Jagst fallen ist. Also letztlich lag es eben an der eigentlich unsachgemäßen Lagerung, dass eben hier in der Gewässernähe solche Mengen Kunstdünger so hoch nicht offen gelagert werden dürfen.
Kann sich sowas wiederholen, beziehungsweise kontrolliert man jetzt besser?
Ja, also das war eine der Maßnahmen, die das Land daraufhin ergriffen hat. Man hat eben alle Mühlen im Land, wo eben Futtermittel und Kunstdünger lagern, überprüft und hat eben dann festgestellt, dass es noch mehr solche Mühlen im Land Baden-Württemberg gab und man hat also die letzten Jahre jetzt dann eben diese Lager überprüft und dann eben das so gemacht, beziehungsweise die Betreiber angehalten, das so zu machen, dass es eben nicht mehr passieren kann.
Sind Sie mit den Maßnahmen zufrieden?
Ja, letztlich letztlich ja. Für Kirchberg bzw. Langenburg war das natürlich dann zu spät. Wir hatten ja so einen 100%igen Fischausfall auf unserer kompletten Gemarkung. Und es sind ja damals in der Jagst über 20 Tonnen Fische, also 20 Tonnen tote Fische hat man geborgen. Das sind ja noch viele, die man eben nicht bergen konnten, weil sie zu klein waren, weil sie unten im Schlamm lagen, weil sie in irgendwelchen Pflanzen drin hingen. Aber der Fischausfall war natürlich enorm vor 5 Jahren.
Großes Unglück. Auf der anderen Seite, es geht ja hier eigentlich um Dünger, der in großen Mengen schädlich ist, aber im Übrigen, Dünger bringt man ja schließlich auch auf die Äcker aus und damit kann man ja irgendwie leben oder Pflanzen leben damit. Also die ganze Sache dürfte ja jetzt nach 5 Jahren in etwa, sagen wir mal so, gegessen sein. Sprich, die Natur erobert sich das Ganze wieder zurück und alles ist wieder gut.
Ja, nein. Also es ist so, wenn der Fischbestand in einem Fluss jetzt zu 100% ausgelöst ist, dann dauert es relativ lange, bis er sich wieder regeneriert. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen haben wir sehr, sehr viele Querverbauungen. Das heißt also, dass durch die Wasserkraftwerke hier an der Jagst Wehre vorhanden sind, sodass die Fische nicht so wandern können, wie sie eigentlich könnten müssten. Die Fischereivereine haben besetzt, haben also da also versucht, auch durch Besatzmaßnahmen die Renaturierung ein bisschen anzukurbeln. Aber es dauert sehr, sehr lange, bis dieses natürliche Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Arten wiederhergestellt ist.
Wie lange wird sowas noch dauern, beziehungsweise wo sind da die Hauptprobleme?
Ja, also es ist so, dass wir vor dieser Jagdkatastrophe 28 Fischarten hier in Kirchberg in der Jagd hatten. Man hat jetzt Anfang August wieder eine Elektroabfischung gemacht, wo man versucht hat, den Fischbestand zu erfassen. Da kam man also auf 12 Arten, also weniger als die Hälfte. Und da sieht man eigentlich jetzt ganz gut, dass eben bestimmte Arten sich überproportional vermehren, andere Arten überhaupt nicht zum Zuge kommen. Und das ist natürlich ein Problem. Das Gleichgewicht zwischen Friedfischen, zwischen Raubfischen, bis sich das wiederhergestellt hat. Was auch noch natürlich dazu kommt, was diese ganze Renaturierung ziemlich erschwert, ist, ich würde mal sagen, die Faktoren, die mit dem Klimawandel zusammenhängen. Wir haben eine sehr, sehr große Trockenheit in den letzten Jahren. Wir haben eine sehr große Hitze bereits in den Frühjahrsmonaten April, Mai, sodass die Wassertemperatur sehr, sehr hoch ist. Wir haben viele Wasserpflanzen dadurch, wir haben viele Algen, es gibt ein Sauerstoffproblem, was schwierig ist für verschiedene Fischarten. Das heißt also, dass diese Trockenheit, dieser Wassermangel auch, die Jagd führt im Moment relativ wenig Wasser, dass die natürlich jetzt auch die Renaturierung behindert.
Ich habe eigentlich immer so ein bisschen gedacht, wenn da Fische wegsterben und man hat noch Fische an anderen Gebieten, dann könnten wir einfach diese Fische umsetzen, sprich aussetzen und dann pendelt sich das gemacht. Irgendwann mal wieder.
Ja, genau das hat man gemacht. Also es gibt diese Fischhegegemeinschaft Jagst und die Vereine waren da sehr, sehr solidarisch. Man hat also dann flussabwärts, wo das Fischsterben eben nicht hinkam, hat man Fische elektrisch abgefischt und hat die dann in die geschädigten Bereiche gebracht. Das hat man gemacht, ja.
Warum hat
das Problem ist ja, diese Besatzmaßnahmen, sind ja viele, viele Fischarten dabei, die kann man nicht kaufen. Also man kann nicht in der Fischzuchtanstalt jetzt eine Nase kaufen oder eine Kroppe kaufen oder eine Hasel kaufen. Es gibt also viele Fischarten, die kann man züchterisch eben nicht reproduzieren. Das heißt, da hat man versucht, die natürlich über Wildfänge, jagdabwärts hier wieder reinzukriegen. Ja.
Und warum hatte ich jetzt dann so lange, warum dauert es so lange, bis sich das stabilisiert?
Ja, weil eben, wie gesagt, diese Umweltfaktoren da jetzt auch noch erschwerend dazukommen. Also man hat gleich zwei Jahre später hat man eben, ich weiß nicht mehr wie viel das waren, aber schon einige Fische aus dem unteren Bereich der Jagd hierher gebracht. Aber die Reproduktion, die dauert. Also zum Beispiel die Nase, das ist so ein jagdtypischer Fisch, den wir früher hier an einigen Stellen hatten, die gibt es im Moment gar nicht bei uns.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 3. September 2020, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
We are all sitting in one boat.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!